Vorab ein kleiner Werbeblock in eigener Sache. Im November und Dezember geht unser Digital Facilitation Training an den Start. Lerne an zwei Vormittagen, wie du wirkungsvolle Meetings und Workshops gestaltest. Online, aber dafür mit echter Beteiligung und starken Ergebnissen. Schau doch gerne mal auf unserer Homepage vorbei, da findest du auch schon alle Trainingstermine für 2026. Und wenn du ein bisschen länger brauchst, um dich zu entscheiden, kein Thema, kleiner Tipp, Ende November kommt unsere Black Week mit ganz, ganz starken Rabatten für alle unsere offenen Trainings. Herzlich willkommen zu Unboxing New Work, deinem Podcast für besseres Arbeiten. Ich bin der Lutz und möchte gemeinsam mit meinen Kolleginnen herausfinden, wie modernes Arbeiten Menschen erfüllt und Unternehmen erfolgreich macht. Bei Hello Agile begleiten wir Menschen und Organisationen auf ihrem Weg zu New Work und agilem Arbeiten. Denn New Work ist vielschichtiger, als es auf den ersten Blick scheint. In diesem Podcast tauchen wir gemeinsam in all seinen Facetten ein. Heute bin wieder ich, der Lutz, euer Host. Ich bin Workshop-Facilitator und Trainer bei Hello Agile. Das bedeutet, dass ich Einzelpersonen, Teams und Organisationen helfe, das Maximum aus ihren Workshops und Meetings herauszuholen. Und heute habe ich einen Gast dabei, auf den ich mich wirklich sehr freue. Franziska Sehmer. Sie ist Workshop-Facilitatorin, systemische Coach, Gründerin von Empulse for the Better und vor allem diesjährige Preisträgerin des Europäischen Trainingspreises in Silber in der Kategorie Tools für Trainings und Co. Prämiert wurde Franziska mit ihrem Tool den Wertenavigator. Ich wollte mich schon seit längerem mit dem Tool einmal auseinandersetzen und da dachte ich, warum nicht gleich im Rahmen hier im Podcast? Und Franziska hat direkt ja gesagt. Das freut mich. Herzlich willkommen, Franziska.
Moin Lutz, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass es klappt und ich freue mich sehr aufs Gespräch.
Sehr, sehr schön. Du sagst Moin, ich vermute, du sitzt gerade irgendwo im Norden.
Richtig, ich sitze in Hamburg.
In Hamburg, sehr schön. Genau. Und ich glaube, das Hanseatische, das zieht sich auch so ein bisschen durch auch das Tool, über das wir gleich sprechen. Ich habe da zumindest viele, Seemanns-Metaphern entdeckt, oder?
Ich nenne es maritime Bildsprache und nicht nur im Tool, sondern allgemein, wer mich kennt, weiß, dass ich eher von Crew spreche als von Team oder von Manövern als von Schritten. Ich nutze die maritime Sprache, um diesen klassischen, ja, ich sag mal Beratersprech, so ein bisschen aufzubrechen und vor allen Dingen nahbarer zu machen.
Ah, spannend. Ja, und ich finde Crew eh ein wunderschönes Wort. Genau. Franziska, stell dich doch gerne unseren Hörerinnen und Hörern einmal vor. Wir wissen, du kommst aus Hamburg. Wir wissen, du bist sehr umtriebig. Also Workshops, Trainings, jetzt den Trainerpreis. Ein E-Book gibt's auch. Auf LinkedIn machst du ganz viel. Aber hol uns einmal ab. Wer bist du? Was machst du den lieben langen ganzen Tag so?
Oh, das ist eine große Frage. Wer bin ich? Ich bin Franziska und lustigerweise hat sich über die letzten Jahre so einen kleinen Signature entwickelt. Ich bin die mit dem Konfetti im Haar und die Konfetti in Workshops wirft.
Locations lieben diesen Trick.
Ja, wer bin ich? Ich bin, eigentlich bin ich gebürtige Sauerländerin, aber vom Herzen definitiv norddeutsch. Ich mag die norddeutsche Mentalität sehr gerne, was viele als reserviert und kühl bezeichnen, mag ich sehr gerne, weil es so ein bisschen, es ist nicht übergriffig, es ist nicht so nah, es ist ein bisschen respektvoller. Also das Moin Moin ist Gesabbel und Moin und Nicken ist eine vollwertige Konversation. Das mag ich zwischendurch sehr gerne als Ausgleich zu meinem täglichen Beruf. Ja, was gibt's privat noch über mich zu sagen? Ich reise unglaublich gerne. Lustigerweise habe ich vorhin gesehen, dass ich, glaube ich, heute vor 8 Jahren meine allererste Solo-Reise angetreten bin, also sehr spät. Ich habe das mit
Namen
verpasst.
Wo warst du vor 8 Jahren?
Lissabon. Also mein erster Solo-Städtetrip. Und seitdem ist das fester Bestandteil, mehrere Wochen im Jahr immer mal wieder alleine irgendwo hin und Länder und Kulturen zu entdecken. Genau, und wie beruflich hast du schon wunderbar eingeführt, ich bin Facilitatorin, Workshop-Designerin. Du hast so schön gesagt, du begleitest Menschen, Teams und Organisationen, ihr Maximum zu erreichen. Das könnte ich genauso unterschreiben. Ne? Ich bin die methodische Prozessbegleiterin, die versucht, das Wie zu gestalten, wie die Menschen zu ihrem Ergebnis zu kommen.
Schön, das ist eine starke Zusammenfassung. Eine Frage noch zu dir, weil ich finde das wahnsinnig spannend, wenn wir mit verschiedenen Facilitatoren reden. Das ist ja jetzt kein IHK-Ausbildungsberuf. Zum Glück nicht, würde ich sagen. Aber was war denn dein Weg zur Facilitatorin, zur Coach? Also bist du morgens aufgestanden und hast gesagt, so, das mache ich jetzt? Oder wie bist du da rangekommen?
Nee, absolut nicht. Ich bin eine absolute Quereinsteigerin. Ich habe irgendwo im Schrank ganz hinten in der Ecke sogar ein Diplom-Ingenieur-Zertifikat und habe dann im zweiten Studiengang einen Master, nannte sich damals Media and Design, aber eigentlich war es Service Design Thinking, was ich studiert habe. Und bin dann eben über die Design Thinking Herangehensweise im UX Research gelandet. Das war mein erster Job quasi und habe, glaube ich, schon in den 2 Wochen Probearbeiten damals irgendwie eine Methodenschlacht vom Allerfeinsten gefeiert und Projekte begleitet und die Leute dadurch navigiert. Und das ist schon ein paar Jahre her. Und damals war es wirklich noch so, und ich glaube, das ist auch heute noch in manchen Organisationen so, dass der Produktmanager sich quasi das Konzept überlegt hat, der Designer hat es dann hübsch gemacht und der Entwickler hat es umgesetzt. Und mit meiner Service-Design-Perspektive war das ganz schwierig für mich kulturell. Und deswegen habe ich da quasi schon angefangen, die Zusammenarbeitskultur so von innen heraus zu verändern und alle an einen Tisch zu holen. Und dann habe ich aber festgestellt, dass ich mit meiner Rolle ja eigentlich nur im Problemraum involviert war. Also was sind die Bedürfnisse, was sind die Probleme, wer sind eigentlich unsere Kunden? Dann habe ich meine Erkenntnisse übergeben. Dann wurden da komische Dinge zum Teil mitgemacht, weil sie einfach uminterpretiert wurden. Und dann bin ich wieder hinzugekommen, wenn der Prototyp fertig war und es ans Testen ging. Und da habe ich irgendwann gesagt, das tut weh, dass das dazwischen quasi unbegleitet in eine andere Richtung geht. Und dadurch bin ich dann, ich hatte ja durch das Service Design Thinking alle Methodiken an der Hand, die man für den gesamten Prozess braucht. Und dann bin ich irgendwann in die Metaebene gewechselt nach dem Problemraum, also wenn ich meine aktive Rolle zum ersten Mal abgegeben habe und habe gesagt, okay, dann begleite ich euch in der Ideenfindungs- und Prototypenphase auf einer anderen Ebene und habe dann angefangen, eben Workshops zu facilitieren. Und die waren ganz schlimm am Anfang.
Ja, wir haben uns alle, glaube ich, am Anfang mal blutige Nasen geholt. Ich sage auch immer zum Einstieg gerne, Sie sehen, ich habe lange Ohren, ne? Also ja. Oder eine platte Nase. Okay, Entschuldigung, ja. Also, nee, die waren ganz schrecklich am Anfang.
Von dem her, das ist jetzt ungefähr irgendwas zwischen 13, 15 Jahren her, irgendwie so. Und von dem her bin ich autodidaktisch quasi in dieses Berufsfeld und in diese Kompetenz gestolpert damals. Und ganz lustig, ich erinnere mich auch noch, dass ich damals irgendwann das Feedback bekommen habe in einer oder nach einer Brainstorming-Session im Team, dass ich sehr dominant wäre in so einer Situation. Und da ich nie den Charakterzug dominant annehmen wollte, habe ich dann gesagt, naja, dann wechsle ich die Rollen. Dann gehe ich halt raus aus der beitragenden Rolle und begleite halt eher die Gruppen.
Stark. Stark, cool. Und jetzt sag noch mal ganz kurz, was ist das mit dem Konfetti?
Das mit dem Konfetti, ich weiß gar nicht mehr so wirklich, wie das angefangen hat. Es ist für mich inzwischen einfach die einfachste Möglichkeit, Menschen daran zu erinnern, ihre Erfolge zu feiern und sie so ein bisschen aus diesem, ja okay, jetzt haben wir das, was kommt jetzt als nächstes, was müssen wir jetzt machen, herauszuholen. Und wenn es nur für einen Bruchteil der Sekunde ist, dass sie einmal kurz mit einem Schmunzeln, mit einem Lächeln auf dem Gesicht sagen, Mensch, yes, was haben wir da gerade Gutes gestaltet und erreicht.
Okay, und das heißt, du hast wirklich Konfetti dabei?
Ich habe wirklich Konfetti dabei, ja. Es gibt natürlich Kundinnen und Organisationen, wo ich mich nicht traue. Ich war im letzten Jahr viel in einer Behörde für Inneres in Hamburg unterwegs. Da ist das schon was anderes, weil Menschen mit Uniform vor dir sitzen. Ich habe aber dann virtuelles Konfetti-Schmeißen dabei. Also ich habe immer Konfetti dabei.
Stark, stark. Ey, so ein richtig guter Signature-Move, der ist nicht zu unterschätzen. Voll gut.
Und das Lustige ist, dass wenn du eine Crew länger begleitest, also wenn es nicht nur ein punktueller Workshop ist, spätestens beim dritten, meistens schon beim zweiten, fragen sie danach, wo es denn ist oder wann es denn kommt, also wann der Moment ist zum Feiern, und spätestens beim dritten wollen sie sich selber werfen.
Ja, geil. Schön. Ja. Mega, mega stark. Cool. Okay, ich hatte es in der Anmoderation schon gesagt, du hast den europäischen Trainingspreis in der Kategorie, oh, das ist alles immer sehr lang, in Silber in der Kategorie Tools für Trainings und Co. gewonnen. Erstmal ja. Herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, die Preisverleihung ist gar nicht so lange her, oder?
2 Wochen ist das, glaube ich, ja. Am 16. Oktober war die Preisverleihung, ja, 2 Wochen.
Stark. Also wer den Preis vielleicht nicht kennt, Franziska, wenn ich Quatsch erzähle, dann korrigierst du mich jetzt. Genau, der wird von einem Bundesverband für Coaching, Training, etc. irgendwie verliehen. Lirum Larum, ich nutze den ganz gerne jedes Jahr, um einmal so zu gucken, was sind Trends, was ist da gerade eingereicht worden, was gibt's Neues auf dem Markt. Und du stehst da ja auch in einer illustren Reihe, ne? Ich glaube, Facilitape war da, wurde damit ausgezeichnet. Die 3D-Welten, jetzt das neue Tool von Yannick auch, also stark. Ich würde sagen, viele der Methoden, die die Szene immer so aufräumen, nimmt man da zum ersten Mal sehr bewusst wahr.
Ja.
Genau, und du wurdest ausgezeichnet mit dem Wertenavigator. Franziska, im Vorgespräch habe ich schon gesagt, Wertearbeit, oh je, da geht bei mir direkt so ein Bild auf aus meiner Jugendarbeitszeit, wo wir irgendwie mit Holztürmen so Wertetürme gebaut haben. Und ich hatte manchmal das Gefühl, das war eher so Beschäftigung auf einem nicht so tiefen Level, was sicherlich auch an meiner Erfahrung damals lag. Aber wie bist du denn zum Thema Werte gekommen? Also von UX zum Thema Werte, was ist da die Brücke?
Ich glaube, es sind 2 Erfahrungen, Erlebnisse, die mich dahin gebracht haben. Zum einen ist es, glaube ich, meine persönliche Entwicklung. Es gab mal eine Zeit, da war ich mental nicht so ganz auf der Spur und habe mich dann durch ein erstes Coaching-Format, was ich heute mit dem Wissen und der Kompetenz, die ich habe, nicht mehr als Coaching bezeichnen würde, weil es eins dieser klassischen Instagram-Angebote war.
Ah, okay.
Aber das war so der Moment, wo ich mich das erste Mal wirklich selber mit meinen Werten auseinandergesetzt habe und 3 Hauptwerte definiert habe, wo ganz viele andere Werte sich irgendwie wiederfinden. Und die sind bis heute für mich gesetzt. Die haben sich nicht verändert. Und alleine diese Werte, auch wenn die nicht immer zu 100% tragen, aber alleine, dass sie da sind, dass ich die in mir verankert habe, haben so einen Unterschied für mich gemacht, dass ich dadurch halt auch ganz viele Entscheidungen anders getroffen habe. Und das andere war tatsächlich die Pandemie. Also gerade die Zeit, wo wir in unserem Berufsfeld als Facilitatorin alle einmal kurz in der Schockstarre waren und gedacht haben, oh Gott, wie geht das denn jetzt weiter? Und wir uns selbst einmal beibringen mussten, wie wir denn jetzt die gruppendynamische Prozessbegleitung aus der Präsenz in ein virtuelles Umfeld bringen, haben sich auch die Inhalte meiner Begleitung verändert. Davor war es sehr viel Produktgestaltung, klar. Wenn ich aus dem UX-Bereich irgendwie komme, war das vorher mein Wohnzimmer, also alles, was mit Design Thinking, Design Sprints zu tun hat. Und dann hat sich das aber auf einmal geschiftet. Auf einmal ging es nicht mehr darum, wie können wir irgendwie Problem XY lösen mit welchem Produkt oder welcher Idee, sondern es ging darum, wer sind wir und wofür stehen wir? Weil in dem Moment, wo die Kaffeemaschine weggenommen wurde, an der man sich treffen konnte, ist auf einmal aufgefallen, wir sind gar kein Team, wir sind keine Crew, sondern wir sind nur eine Arbeitsgruppe. Und dann habe ich irgendwie 2 Jahre lang gefühlt nichts anderes gemacht, als Crew-Identity-Workshops zu begleiten, wo es wirklich darum ging, was sind unsere Werte? Wie wollen wir zusammenarbeiten? Und was ist unser Selbstbild, also unser gemeinsames Verständnis, wo wir stehen, wo wir hinwollen, etc.?
Stark, stark. Du hast das eben gesagt, dass du für dich da mal Werte definiert hast. Ich bin gerade ein bisschen ehrfürchtig. Darf ich nach einem dieser Werte fragen oder ist das zu zu persönlich?
Du darfst nach allen drei fragen.
Ich fände es wahnsinnig spannend.
Kernwerte sind Authentizität. Oh, guck mal, das ist das schöne deutsche Wort, was im Englischen leichter fällt. Authentizität, so. Verbundenheit und Lebendigkeit, / Leichtigkeit.
Authentizität, Verbundenheit, Leichtigkeit. Okay, und das zieht sich dann, sagst du, wie ein roter Faden auch durch deine Arbeit. Jetzt sieht man vielleicht auch, macht das Konfetti auch nochmal einen Tacken mehr Sinn? Also, ich meine, abgesehen davon, dass das ein smarter Move ist, aber die Leichtigkeit, stark, cool. Ja. Und wenn du jetzt Crews begleitest, wie kommen die auf dich zu? Sagen die, Franziska, wir wollen Wertearbeit machen, oder kommen die eher mit anderen Themen und du sagst, zurück zum Thema Werte, was ist da so ein klassischer Weg?
Ganz selten kommt jemand und sagt, ich glaube, wir müssen Werte anschauen. In der Regel ist es, also auch in unterschiedlichen Formulierungen, aber man kann das irgendwie immer zusammenfassen in der Aussage, wir haben ein Kommunikationsproblem.
Okay.
Und ich sage inzwischen ganz klar, es gibt kein Kommunikationsproblem, sondern ihr habt ein Verständnisproblem. So. Und ihr, also, was ist denn eine Crew? Eine Crew ist ein Zusammenschluss aus individuellen Perspektiven. Und nur wenn wir es eben schaffen, zu schauen, was sind denn die individuellen Bedürfnisse, Befindlichkeiten, aber eben auch Werte, die jeder mit reinbringt. Was ist jeder Person wichtig in dieser Gruppe? Nur wenn wir darüber ein gemeinsames Verständnis entwickeln können und daraus dann eben gemeinsame Werte ableiten, dann können wir halt wirklich eine Identität verankern, weil die Werte sind ja wie bei einem Haus das Fundament, auf das alles andere aufgebaut wird.
Okay, stark. Und das ist jetzt sehr dann auf Crew-Ebene, auf Team-Ebene bezogen. Mhm. Ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass Werte, ja, dass Leute vielleicht sogar schon ein bisschen allergisch drauf reagieren, weil sie halt diese klassischen Schauseitenwerte haben, ne, hier, wenn du reinkommst, kleben hier unsere drei großen Werte als Organisation an der Wand, was ich im Übrigen völlig valide finde, wenn man sich bewusst ist, dass man damit seine Schauseite bedient, so. Ja. Aber wie erlebst du das? Ist das Thema Werte gerade, also musst du viel Überzeugungsarbeit leisten oder wird denen das sehr, den Menschen sehr schnell klar?
Also ich glaube, der Bedarf hat sich gerade wieder ein bisschen verändert. Also während Corona war es halt wirklich sehr viel Identitätsarbeit. Hm. Und jetzt gerade durch die Polykrisen, die wir gerade alle erleben, hat sich der Bedarf einfach ein bisschen geschiftet. Auch wenn wir natürlich sagen, Beziehungsarbeit ist das Fundament und das sollte nicht irgendwie vergessen werden, brauchen die Organisationen und Teams gerade andere Dinge. Nichtsdestotrotz wird meiner Beobachtung nach das Verständnis dafür, wie wichtig eben Beziehungsarbeit und Identitätsarbeit, wer sind wir, was ist uns wichtig, was sind die Werte unserer Zusammenarbeit, und nicht nur Zusammenarbeit, auch unserer Marke, unseres Unternehmens, ne? Thema Unternehmenskultur hat auf jeden Fall viel größeren Zuspruch gewonnen, als das vielleicht noch vor 18 Jahren war.
Mhm. Ja.
Und ich würde das nicht Überzeugungsarbeit nennen, denn die Menschen kommen ja zu mir, weil sie in dem Moment mir vertrauen, dass ich verstehe, was sie brauchen in dem Moment. Und ich würde Wertearbeit nicht vorschlagen, wenn ich nicht das Gefühl hätte, dass es einen Mehrwert
ja,
bietet.
Es ist kein Selbstzweck, keine Pflichtübung, nein, die man so durchgeht. Ja, spannend. Nein. Okay, ja, ich musste im Vorgespräch in der Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich auch nochmal versucht, unsere Hello-Werte runterzurattern und habe dann da tatsächlich nochmal reingeguckt. Das war im Bewerbungsgespräch ein Ding. Und das hat mich damals sehr, sehr gecatcht hier auch. Und ich bin so ein bisschen mit der Haltung reingegangen, ja, Werte, dann steht das da. Und als ich dann aber nochmal wirklich tiefer reingegangen bin bei uns, dachte ich, ja doch, da sehe ich auch einiges Und das ist, steht hier nicht einfach nur an der Wand, ne? Das ist ja total spannend, ja.
Ja, und das ist das Entscheidende. Das ist das, wie es ja sein soll. Und da seid ihr bei Hello, glaube ich, einfach wirklich sehr, sehr weit und ein Paradebeispiel, ne? Weil die schön gestalteten Poster oder die schön gestalteten Internetseiten, die Werte unseres Unternehmens, die kennen wir ja alle. Und das ist auch gut, dass es die gibt und dass sich da auch jemand Gedanken drüber gemacht hat. Nur sie funktionieren halt nicht, wenn sie nur von der Führungsebene oder meistens ja sogar von einer externen Agentur definiert worden, ausgestaltet wurden und dann in einem Townhall-Meeting wahrscheinlich einmal kurz präsentiert worden sind.
Ja. Ja, da entsteht halt wenig konkretes Verhalten raus, ne? Also bei uns ist es tatsächlich auch so, dass wir immer noch so ein bis zwei Sätze dazu geschrieben haben. Was meinen wir da damit? Woran merken wir das? Genau.
Absolut, aber das ist, in dem Moment habt ihr sie ja wahrscheinlich selber definiert. Aber wenn das Unternehmenswerte sind und die Menschen, die da arbeiten, nicht den Raum bekommen, sich damit auseinanderzusetzen, was bedeutet das denn jetzt für mich und auch für meine Crew, dieser Wert? Dann verpuffen die irgendwann, weil dann hat die irgendjemand anderes definiert und ich habe keinen emotionalen Bezug.
Ja, klassischer.
Kann ich nicht identifizieren damit.
Ja auch klassischer IKEA-Effekt, ne? Wenn ich selbst an etwas mitarbeite, dann hat das einen höheren Wert. Cool. Dann wissen wir schon, Thema Werte, warum so wichtig, wie kommt das her? Und ich unterstelle uns beiden eine große Methodenfreude. Deswegen lass uns mal auf den Wertenavigator schauen, dieses Tool, das du entwickelt hast. Und ich finde es immer super spannend, auch so ein bisschen die Mechanik dahinter zu verstehen. Ich habe hier drei Sachen drauf. Es sind 50 Werte. Das ist richtig. Finde ich stark, möchte ich gleich drauf eingehen, weil ich glaube, mir würden ad hoc vielleicht so 10 einfallen. Dann hattest du gestern auf LinkedIn noch geschrieben, klare Manöver. Da wäre für dich spannend, was sind diese Manöver und die Reflexionsfragen. Wenn du da einmal so einen Einblick gibst, wie arbeitet man mit diesem Wertenavigator? Was ist das? Ist das ein Riesenset? Wie groß? Wo kriege ich den her? Franziska, mach doch mal den Rundumschlag.
Okay, stell mir gerne zwischendurch noch mal ergänzende Fragen, weil Rundumschlag war jetzt gerade ein bisschen viel, nicht, dass ich irgendwas vergesse. Der Wertenavigator ist ein Wertekartenset. Das habe ich letztes Jahr entwickelt und auf den Markt gebracht und es ist, ja, es ist das 12.000ste auf dem Markt. Es gibt viele und die sind auch alle toll. Ich habe mit ganz vielen gearbeitet. Ich persönlich bin einfach irgendwann immer an einen Punkt gestoßen, wo ich gesagt habe, da fehlt mir was oder da stolper ich drüber. Und ich bin der Meinung, wenn man irgendwie meckert, dann muss man das irgendwie anders machen. Und dadurch ist es entstanden. Es sind 50 Wertekarten drin und ich finde es lustig, dass du sagst, dir sind nur 10, würden nur 10 einfallen. Ich hatte 100 und musste kürzen.
Ah Gott, schmerzhafter Prozess, oder?
Sehr schmerzhafter Prozess, genau. Natürlich habe ich halt auch die anderen Wertekarten-Tools, mit denen ich vorher gearbeitet habe, mir angeschaut und habe überlegt, was sind denn Werte, die immer wieder benutzt worden sind. Ne? Also auch, ich habe ja viele Workshops begleitet, in denen ich mit Wertekarten gearbeitet habe und habe immer geguckt, was kommt denn irgendwie oft vor. Habe aber auch so Klassiker wie Teamwork zum Beispiel rausgenommen.
Ey, absolut, damit hast du mich schon. Ich sage in meinen Workshops immer, ich schreibe hier auf keine Karte Kommunikation und auf keine Karte Teamwork. Ja. Okay, was sind das dann für Werte? Also auf welchem Abstraktionslevel? Ich sehe hier eine Karte mit Verantwortungsbewusstsein.
Ja, genau. Also es gibt ne, unterschiedliche Herangehensweisen. Mir war wichtig, dass ich Begriffe habe, die nicht definiert sind. Also du findest bei mir einfach alleinstehende Begriffe. Du hast jetzt gerade Verantwortungsbewusstsein gesagt. Ich habe jetzt gerade Durchsetzungsvermögen in der Hand, Vielfalt, Respekt, Sicherheit, Entscheidungsfreude, Verbundenheit. Also so ein wilder Mix aus Sachen, die vielleicht eher in die persönliche Richtung gehen, aber halt auch in eine systemische Organisationsbetrachtung. Ne? Was braucht es denn, um dahin zu kommen? Und ich habe so Klassiker, wo wir sagen, das sind eigentlich keine Werte, das ist am Ende vielleicht ein Ergebnis, Teamwork. Mhm. Aber auch so Sachen wie Konsens zum Beispiel, auch rausgenommen, weil ich sage, Konsens ist, es gibt eigentlich nur einen Ort, wo wir in unserem Leben Konsens brauchen und der ist nicht auf der Arbeit. Ne? Also solange wie kein Widerstand da ist, also Konsent, ist das vollkommen ausreichend. Wenn wir auf Konsens pochen, dann machen wir uns das Leben irgendwie nur schwer. Ja. Und da sind so ein paar kleine Sachen drin. Und es hat auch nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, denn da sind auch Karten drin, wo man selber nochmal einen Begriff hinzufügen kann, weil jeder Mensch bezeichnet ja auch Sachen unterschiedlich. Und deswegen eben auch keine Definition, damit die Menschen ihre eigene Bedeutung diesen Begriffshülsen geben können. Das Spannende an dem Kartenset ist, dass sie nicht nur textlich enthalten sind, die Begriffe, sondern dass sie auch visuell dargestellt sind. Also man kann sich entscheiden, ob man mit den Begriffen arbeiten möchte oder ob man sich die Bilder anschaut und sagt, das Bild steht für mich für Vertrauen.
Okay. Also das ist dann vor der Rückseite oder?
Genau.
Okay.
Ja, ja. Vor der Rückseite. Es ist immer ganz lustig, wenn ich mit den Bildern arbeite statt mit den Begriffen und die Menschen dann umdrehen und sagen, ach krass, das hätte ich gar nicht damit assoziiert. Das ist so der schöne Moment, weil ich dann sage so, naja, das ist meine Assoziation, die muss aber für dich ja nicht gültig sein. Und das ist ja genau der Punkt, dass wir sagen, gemeinsames Verständnis. Wir sind alle anders sozialisiert, konditioniert, haben einen anderen Bildungshintergrund und deswegen verbinden wir auch unterschiedliche Dinge mit bestimmten Begriffen.
Und in so einem Workshop-Setting, wie läuft das ab? Sagst du, hey, nehmt euch alle mal eure 25 Lieblingswerte? Naja, das wäre vermutlich ein bisschen viel. Oder ja, wie kuratiert man das? Jeder erst für sich, alle gemeinsam?
Es kommt so ein bisschen drauf an, was das Ziel ist. Und dann ist eine schöne Überleitung zu den Manövern.
Ah, okay.
Dadurch, dass ich inzwischen ja auch die systemische Coaching-Ausbildung abgeschlossen habe und natürlich mein erster Berührungspunkt mit Werten eben die persönliche Erfahrung war, das Manöver 1 ist quasi so gestaltet, dass du selbst für dich deine Werte erstmal definierst. Und das ist ganz klar beschrieben. In dem Set sind Kojen enthalten. Einmal nennt sich die Steuerbord-Kojen. Und das ist im Prinzip unverzichtbar, beachtenswert oder unklar, ich bin mir unsicher. Und das hilft mir halt, die Werte zu sortieren. Und der Prozess ist, und da habe ich ein bisschen bei Lego Serious Play abgeschaut, dass ich halt erstmal sortiere und dann gucke, das immer ein bisschen runterkürze und sage, okay, am Ende dürfen unter unverzichtbar nur 3 bis 5, wenn ich jetzt auf der individuellen Ebene bin, Werte stehen. Und das sind dann die Kernwerte. Manöver 2 ist quasi so ein bisschen adaptiert vom Shared Modeling Prozess aus dem Lego Serious Play. Und das ist genau Manöver 2 ist, wenn Crews ihre gemeinsamen Werte definieren wollen. Und da starte ich aber auch eben mit der individuellen Perspektive, dass erstmal jeder seine 3 Kernwerte definiert. Ich arbeite ganz oft mit einer Leitfrage, also welche Werte zu dieser Frage sind dir so wichtig, dass du sagst, sie sind unverzichtbar. Dann wird darüber gesprochen, man stellt die sich gegenseitig vor, dann gibt's quasi den roten Stein, welcher eine Wert ist dir so wichtig, dass du ihn ins gemeinsame Set mit reinbringst und dann wird das quasi so lange diskutiert und verankert. Dubletten können nochmal ausgetauscht werden und dann entsteht das gemeinsame Set. Und das Manöver 3 ist quasi ein bisschen in die Zukunft gesprungen, Retrospektive. Also angenommen, man hat vielleicht Manöver 2 schon gemacht und in 3 Monaten will man nochmal draufschauen und dann kommen die anderen Kojen zum Einsatz und das ist das ganz klare Verankern, versuchen. Das dritte muss ich kurz nachgucken, guck mal.
Ja, alles gut, da ist ja bis jetzt schon super viel drin. Ein Gedanke, genau, den ich gerade so hatte, war total, also allein in diesem Manöver 1, teilen alle Leute ihre Werte oder nur die, die sie am Ende in der Koje unverzichtbar haben? Aber ich glaube, da erfährt man ja schon total viel über seine Crew.
Also Manöver 1 ist für mich wirklich eher entweder für dich alleine zu Hause oder vielleicht in einer Coaching-Situation zusammen mit einem Coach. Wenn du jetzt entweder in einer Crew bist, im Arbeitsumfeld, aber auch in einer Partnerschaft oder in einer Familie, dann wäre ich bei Manöver 2. Und ja, da wäre meine Empfehlung, jede Person hat ein Kartenset, kann für sich erstmal ihre 3 unverzichtbaren Werte definieren und die werden vorgestellt und dann geht es in den nächsten Schritt. Ja. Es gibt aber auch andere Herangehensweise. Ne? Also ich arbeite manchmal auch damit, dass ich halt alle Karten auslege für eine große Gruppe und dann eine Leitfrage reinstelle und sage, schaut sie euch an und sucht euch mal die 1, 2 aus und geht dann ins Gespräch. Also das ist relativ flexibel. Das Wichtige ist, dass es halt nicht nur am Ende dann die Begriffe bleiben, sondern so wie ihr das bei Hello auch gemacht habt, das ist dann das Knotenprinzip, eben Leitprinzipien formuliert werden. Ne? Wir agieren vertrauensvoll in dem, dass man wirklich so ein kleines Manifest entwickelt.
Das nennst du Knotenpunkte?
Knotenprinzip.
Genannt, ja. Okay, schön. Ja. Ja, also ich muss erst mal sagen, mir gefällt diese ganzen maritimen Metaphern. Also weil ich finde, es ist immer, ne? Ist ja auch immer so ein schmaler Grat zwischen, ja. ist es zu albern oder weckt es halt einfach eine gute Assoziation, ne? Genau. Und sehr stark.
Genau, und jetzt hattest du noch zu den Fragen.
Ja, Reflexionsfragen
gestellt. Ich habe zu den Manövern einfach als Hilfestellung für die Person, die vielleicht auch den Prozess begleitet, also KollegInnen von uns, aber auch wenn ich jetzt alleine zu Hause sitze und meine Werte definiere, einfach ein paar Fragen mit reingegeben, wo man die Gespräche nochmal auf eine tiefere Ebene holen kann. Und das können auf der individuellen Ebene, ist das zum Beispiel, wann fällt es mir schwer, nach diesem Wert zu handeln und warum? Mhm. Oder wie hat sich meine Beziehung zu diesem Wert über die Zeit verändert? Also wirklich einfach Reflexionsfragen auf der Ebene, wo mehrere Menschen zusammenkommen, sind das Sachen wie, was überrascht dich an der Sichtweise der anderen Person oder welche Situationen machen diesen Wert für dich greifbar? Woran würden andere erkennen, dass wir diesen Wert schon leben? Ne? Also so klassische, facilitative Fragen, die wir alle nutzen.
Ja, und da hört man stark auch deine systemische Prägung raus. Sehr schön, cool. Und wenn du mit dem Set arbeitest, mit Teams, mit Crews, wie du sagen würdest, gib uns da doch mal einen Einblick. Gibt es irgendwie eine Lieblingsgeschichte oder einen Lieblings-Wow-Moment, wo du sagst, hey, da hat das Tool echt was verändert?
Es gibt zwei.
Bitte, wir wollen beide hören.
Nur eine?
Nee, beide. Okay. Das ist ja immer das Spannende, ja.
Genau, die eine ist, und da ist mir so bewusst geworden, wie unterschiedlich wir interkulturell halt einfach wirklich Begriffe verstehen und definieren. Eine Crew hat ihre Werte definiert und eine Person hat südamerikanische Wurzeln. Und sie hat ihre Werte geteilt und ich glaube, es war der Begriff Wertschätzung. Und hat geteilt, dass wenn sie mit dem Team Absprachen trifft, dass sie Dinge benötigt oder dass sie abhängig davon ist, dass jemand anderes seine Arbeit macht, damit sie selber weiterarbeiten kann. Und das nicht eintritt, dann ist das für sie eine Verletzung des Wertes Wertschätzung gewesen. Und der Rest des Teams, inklusive mir, mit westeuropäischem Hintergrund, hätte das als Zuverlässigkeit bezeichnet.
Ja, absolut. Also,
ohne ihre Erklärung, ohne ihr Teilen auch der Situation, hätten die komplett aneinander vorbeigeredet und dann wundert es mich nicht, dass wir alle sagen, wir haben ein Kommunikationsproblem.
Ja, so. Ja, gerade das Thema Wertschätzung ist ja auch so ein, also das wird ja mal schnell reingeworfen, ne?
Das war wirklich so ein Moment, wo ich gesagt habe, und das ist das perfekte Beispiel, warum wir wirklich ein gemeinsames Verständnis über die Begriffe, über die Werte definieren dürfen. Und das andere tritt jedes Mal wieder auf, wenn ich mit dem Set arbeite mit Menschen, dass sie wirklich da stehen und sagen, wir haben zwar unterschiedliche Begriffe benutzt, aber eigentlich sind wir so nah beieinander. Und ich habe das oft auf Veranstaltungen, wenn ich einen kurzen Impuls dazu gebe. Fremde Menschen kommen zusammen und ich sage, sucht euch mal 2, 3 Werte zu der Frage aus und dann tauscht euch darüber aus. Die sind auf einmal nicht mehr fremd, sondern die sind miteinander verbunden.
Ja, das, das stelle ich mir auch in der Praxis spannend vor. Ja. Ne, vielleicht kennst du das ja auch von Lego-Workshops, wenn du das in großen Konferenz-Settings oder so machst. Du siehst abends auf der Party, wer an welcher Tischgruppe gemeinsam gearbeitet hat. Und so stelle ich mir das gerade ein bisschen mit den Werten vor.
Absolut.
Stark, stark.
Ja.
Und knatscht das auch mal? Knallt das, wenn es darum geht, ins Manöver 2 zu gehen? Oder werden die sich in der Regel schnell einig?
Ich überlege gerade, ob das schon mal richtig geknatscht hat. Richtig geknatscht nicht, denn es ist ja eigentlich das Prinzip des Konsens. Ne? Also solange wie ich keinen Widerstand zu dem Wert habe, geht es darum, dass jeder sich repräsentiert fühlt. Und durch den Prozess davor, ich teile meine Perspektive des Wertes, meine Bedürfnisse, mein Verständnis dahinter, wähle dann den einen aus, der für mich unverzichtbar ist, bring den mit rein. Ist ja ähnlich wie beim Lego. Also da knallt es beim gemeinsamen Modell. Da knallt es ja dann nicht mehr wirklich. Es geht ja dann wirklich nur noch um sprachliche Feinheiten. Ja. Das, was ich schon mal erlebt habe, ist, dass eine Crew so schnell durch den Prozess war, dass ich 1,5 Stunden Zeit über hatte im Workshop. Das ist noch nie passiert.
Okay.
Die waren so schnell, dass sie ihr gemeinsames Set an Werten definiert haben. Und ich habe da gestanden und habe gesagt, okay, und wieso bin ich jetzt eigentlich gerade hier?
Ja,
und die haben gesagt, ja, das fragen wir uns gerade auch. Wenn das doch unsere Werte sind, wieso leben wir sie denn nicht? Wieso erleben wir sie nicht im Alltag? Und das war dann die spannende Erkenntnis, die uns dann wieder den nächsten Schritt gebracht hat.
Ja. Zeit ist ein guter Punkt. Also hier hören ja viele Facilitatoren zu. Mhm. Ne, wenn ich mit dem Set arbeiten will, also klar, ne, ein Tool ist ein Tool. Ne, das kann man sicherlich auf ganz verschiedene Arten und Weisen machen. Aber was ist so ein Sweet Spot, wo du sagst, hey, 2 Stunden, 2 Tage, was ist so der Sweet Spot für dieses Set?
Weniger. Ich habe, also wie gesagt, Manöver 1 ist im privaten Umfeld. Ich habe für das zweite Manöver, das, was bei mir häufig in der Arbeit mit Crews und Organisationen der häufigste Anwendungsfall ist, 90 Minuten bis 2 Stunden.
Ach,
also
stark.
Je nachdem, wie groß die Gruppe ist. Und bei der Retrospektive ähnlich. Ne? Also es kommt natürlich immer drauf an, bei Manöver 3, wie tief du eintauchen willst, was du noch drumherum baust, auch was du drumherum auch noch an anderen Interaktionen plans. Also man kann das auch super mit anderen Methoden verbinden. So. Aber wenn es wirklich nur die Erarbeitung des gemeinsamen Verständnisses, unserer gemeinsamen Werte sind, dann würde ich sagen 90 Minuten bis 2 Stunden. Wenn es dann noch an die Leitprinzipien geht und die noch ausgestaltet werden mit Werteprostern oder wie auch immer, dann natürlich irgendwie mehr. Ja.
Stark. Nee, das überrascht mich und das finde ich total gut, weil es dem Thema also vielleicht auch ein bisschen eine Leichtigkeit gibt.
Zu Pandemiezeiten habe ich, das war so ein klassischer Einteger.
Ja.
Was sind unsere Werte und was sind unser Selbstbild? Also erst Wertearbeit, dann Lego Serious Play zur gemeinsamen Zukunftsbildgestaltung. Das war ein Tag.
Oh ja. Stark, cool. Ich finde, wie gesagt, ich finde das gut, weil manchmal hat ja diese Wertearbeit noch sehr dieses Bild von, wir fahren jetzt als seriöse Anzugträger 2 Tage ins Schweigekloster und dann kommt jemand mit einer wunderschön gestalteten Mitte und dann steht am Ende Zuverlässigkeit auf einem Plakat. Aber das klingt nach einer sehr knackigen und damit auch, ich finde, also knackige Methoden ist ja auch eine Form von Wertschätzung, ne? Weil Zeit ist begrenzt und kostbar und wenn man es nicht radikal aufbauscht,
Es ist sehr, sehr niedrigschwellig und das ist das, was, glaube ich, alle Kartensets, egal in welchem Bereich ich ein Kartensets einsetze, Kartensets sind unglaublich niedrigschwellig in der Einstiegshürde und dadurch, dass sie so clean sind, es steht wirklich auf der einen Seite nur ein Begriff drauf, auf der anderen Seite ist ein Bild, dadurch habe ich ja auch die volle Deutungsfreiheit, was es ja auch wieder so niedrigschwellig macht. Ich muss nicht erst groß überlegen, wie denken das denn andere und es ist, eine Anwenderin hat mir jetzt zurückgespielt, dass sie mit psychisch kranken Menschen gearbeitet hat und gerade durch die visuelle Darstellung hat es den Menschen das so leicht gemacht, wirklich ins Gespräch zu kommen, was sie über die textuelle Ebene nicht geschafft hätte.
Ja, stark. Cool. Ich frage mich gerade, ne, wenn man, also wie ist das als Schöpferin von so einem Tool? Ich meine, das kann jetzt ja jeder kaufen und damit loslaufen. Wie viel kriegst du noch mit, wie das genutzt wird? Oder gibt es auch manchmal, also fällt es schwer, das loszulassen? Also
Es fällt mir überhaupt nicht schwer, es loszulassen. Ich freue mich bei jeder Bestellung, die reintrudelt. Innerlich schmeiße ich jedes Mal Konfetti. Und also es fällt mir überhaupt nicht schwer, denn es ist ein Tool und ich habe meine methodischen Prozesse, so wie ich damit arbeiten würde, mit reingegeben. Aber jeder Facilitator, jede Facilitatorin, jede Prozessbegleiterin hat ihren eigenen Weg. Und ich freue mich, wenn sie ihrs daraus machen. Und ich freue mich extrem, wenn sie mir dann davon berichten. Manche tun das auch. Die zweite Auflage, da ist einiges an Feedback reingeflossen. Also gerade von den Formulierungen, von den Prozessbeschreibungen her. Ja.
Okay, aber genau, also das eine kleine Anleitung, so könntest du es idealtypisch nutzen oder so ist es gedacht, die ist schon auch dabei, ne?
Ja, genau. Das sind die Manöverbeschreibungen, die da drin sind, ja.
Cool.
Also du musst dir das vorstellen, du hast es ja noch nicht gesehen. Am Anfang kommt erstmal, wieso eigentlich Werte, so ein bisschen Einstieg.
Ja.
Und dann gibt es pro Manöver 3 Karten mit einer ganz klaren Prozessbeschreibung, wie viele Kartensets ich empfehlen würde, was das Ergebnis am Ende ist. Und dann kommen am Ende erste Karten.
Ja, stark. Ja. Ich werde gleich auf Einkaufen klicken, weil ich sowieso ein Karten-Set-Fan bin. Und mein Gedanke war gerade noch so, ich habe irgendwie automatisch an so Walk-and-Talk gedacht, ne? Also, den man da, glaube ich, gut mit kombinieren kann. Also,
absolut.
Da habe ich Lust, mal mit zu arbeiten. Und wenn es auch nur für die Visualisierung ist, ne? Also, das ist ja vielseitig einsetzbar. Schön.
Ja.
Cool. Und ja, jetzt bist du prämiert. Jetzt hat das Thema sicherlich viel Aufmerksamkeit. Franziska, was steht in diesem Jahr noch bei dir an? Also ein Werte-Workshop nacheinander oder gibt es schon den nächsten heißen Scheiß? Was treibt dich da gerade um, wenn du es verraten möchtest?
Was steht dieses Jahr noch an? Ich konzipiere gerade noch ein paar Workshops zum Ende des Jahres. Leider keine Workshops, die Wertearbeit beinhalten, sondern vielmehr gemeinsames Bild einer Zusammenarbeit. Also da könnte ich natürlich auch Werte mit reinnehmen, aber das wäre mir dann zu viel für den Tag gewesen. Da gehe ich lieber mit Lego rein, nicht mit Wertekarten. Und ganz viele Sachen. Ich glaube, ich habe das selber noch nicht so wirklich realisiert, dass ich wirklich Preisträgerin bin. So, das ist, kennst du das, wenn das manchmal wie so ein Film an dir vorbeizieht und du das gar nicht so wirklich
kenn ich gut. Nicht mit Preisen, aber manchmal sind ja so Workshops oder gerade mehrtägige Sachen fühlen sich genauso an, ne? Also,
Genau. Und ja, deswegen, also die Eule steht jetzt bei mir im Wohnzimmer, die darf noch einen Platz finden. Und es ist, ich freue mich einfach super, dass so sehr, dass das wirklich so diese Bestätigung ist, dass die Anerkennung, dass der Bundesverband für Training, Beratung und Coaching einfach die Wichtigkeit der Wertearbeit und auch der spielerischen Herangehensweise des Ganzen so gewertschätzt hat. Und ich weiß gar nicht, gibt es schon irgendeinen nächsten heißen Scheiß? Ich habe einen Kollegen, einer meiner engsten wie nennt man das denn? Komplizinnen? Also Menschen, die auch selbstständig sind, mit denen man aber immer wieder zusammenarbeitet.
Ich finde, Komplizinnen ist ein guter Begriff, ja.
Ja, die so viele Ideen, die wir immer irgendwie anreißen und dann irgendwie nicht umsetzen. Ich weiß nicht, ob irgendwann, ob jetzt bald was Neues kommt, weiß ich noch nicht. Keine Ahnung. Manchmal sind das ja so Momente, dann braucht es wieder nur eine Woche und dann gibt's wieder was.
Ja, das kenne ich gut. Bei mir zu Hause hängt eine große Wand, da drauf steht, nicht jetzt, aber niemals nie. Und da kommen
also
die guten Ideen ran.
Ich habe noch keine Idee, also noch nichts im Kopf, wo ich sage, damit versuche ich es jetzt nochmal.
Ja. Ich glaube auch ehrlicherweise, das kann man ja nicht erzwingen, ne? Also, wenn man zu sehr will, dann blockiert man sich selbst. Cool. Genau. Franziska, wir haben dich kennengelernt, wir haben über Werte allgemein gesprochen, wir haben den Werte-Navigator als Tool kennengelernt, 50 Werte, Manöver, Reflexionsfragen. Vielen, vielen Dank schon jetzt an für deine Offenheit. Ich bin sehr gespannt, ich werde mir das Tool einmal zulegen und berichten, welche Erfahrungen ich damit mache. Und zum Abschluss hätte ich noch eine Frage, die wir alle unseren Gästinnen und Gästen stellen, nämlich Franziska, glaubst du an eine Welt, in der alle gerne zur Arbeit gehen? Und kurzer Twist, also wir haben bei Hello unsere Werte, ne, da steht dann so Stay Hungry und Everybody Cares und so, aber ganz drüber steht dieses Mantra, eine Welt, in der alle gerne zur Arbeit gehen. Wie blickst du da drauf?
Das ist eine schwierige Frage. Und ich feiere euer Mantra sehr, weil das ja unglaublich motivierend ist. Ich tue mich aber schwer zu sagen, ja, ich glaube 100% daran, dass es eine Welt gibt, in der alle Menschen gerne zur Arbeit gehen. Denn ich weiß einfach, dass es Menschen gibt, die einfach nicht gerne arbeiten. Also die, und das hat was mit, und das hat lustigerweise was mit ihren Werten zu tun, die arbeiten, um sich einen anderen Purpose im Leben zu erfüllen. Also die gehen, die arbeiten, damit sie dann 2 Monate surfen gehen können. Nur deswegen arbeiten die. Nicht, weil sie irgendwie, und das ist vollkommen fein. Das ist ja völlig legitim. Und deswegen, jetzt überlege ich gerade, ob man es so drehen kann, so, naja, also ich gehe gerne zur Arbeit, weil dann kann ich ja 2 Monate surfen. Das ist, ich kann dir keine klare Antwort geben.
Das ist absolut okay. Liebe Franziska, vielen Dank für dieses Gespräch und auch für das Kennenlernen. Also wir sind ja auf LinkedIn immer mal wieder aneinander vorbeigetänzelt, haben im Vorgespräch gemerkt, seltsam, dass sich unsere Wege da noch nicht gekreuzt haben. Ich fand's super informativ. Vielen, vielen Dank und ich bin gespannt, was da noch alles von dir kommt.
Ich danke dir, Lutz. Vielen Dank für die Einladung.